Frohe Ostern alle zusammen. Jesus lebt, das ist gut, oder? Ich bin gerade ganz, ich hoffe, dass sich das jetzt nicht so sehr überträgt auf die Predigt, aber ich bin gerade ganz nah am Wasser, weil mich das einfach ganz neu immer wieder berührt, was Jesus für uns im Kollektiv, aber eben auch ganz persönlich getan hat und tatsächlich immer noch tut, indem er jeden Tag seine Hand neu nach uns ausstreckt. Und wer von euch die Erfahrung schon mal gemacht hat, wie das ist, wenn Jesus einen berührt oder die Hand ausstreckt, das ist so unglaublich. Aufhänger-Einstieg von der heutigen Message ist ein Presseartikel, der vor 2 Jahren rechtzeitig zur Osterzeit durch die Medien gegangen ist und so die Social Media gepostet worden ist und mich ziemlich überrascht hat. Und zwar das Statement, jeder Fünfte glaubt nach einer Umfrage an die leibhaftige Auferstehung Jesu. Hättet ihr das gedacht? Jeder Fünfte? Ich finde es eine erstaunlich hohe Zahl, um genau zu sein. War ich nicht von ausgegangen, aber scheint eine seriöse Nachricht zu sein. Und dann habe ich gemerkt, wie direkt danach, nachdem ich sie gelesen habe, bei mir der Gedanke in den Kopf kam, na und? So, jetzt glaubt jeder Fünfte daran, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Aber das macht noch nichts mit dir. Das zu glauben, allein macht noch nichts mit einem. Wenn jeder Fünfte das glaubt, dann habe ich den Eindruck, müsste unser Alltag in irgendeiner Form das sichtbar machen. Aber es tut's nicht. Offensichtlich gibt es noch irgendein Hemmnis zwischen, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, und dem, dass es was macht. Also für mich die Frage, glaubst du nur oder lebst du darin? Und das ist das, was Ostern ausmacht. So, das eine ist das, was Jesus getan hat. Das andere ist, was machst du da damit? Und schaut, wenn wir uns anschauen in der Bibel, das Ganze drumherum, Jesus hat mit Ansage seinen Jüngern gesagt, er wird sterben. Und er wird nach 3 Tagen auferstehen. Ich finde es so spannend, dass sie sich kein Stück daran erinnert haben. Man muss sich doch fragen, warum? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht haben sie im ersten Moment nicht wirklich verstehen können, was er sagt, weil was nicht wahr sein darf, ist auch nicht wahr. So sind wir Menschen, das könnte sein. Zweiter Punkt ist, ich glaube, die Massivität von Golgatha hat sich so prägnant in den Mittelpunkt gestellt, dass der Gedanke an nichts anderes mehr da war. Es war das offene Fleisch, es war das Blut, es waren die Schreie, es war der Schmerz und es war der menschliche Gedanke, der Traum ist ausgeträumt. Die Hoffnung, er ist der Messias, er ist der Game Changer, Susanne. Er dreht das Ding rum, ausgeträumt, an ein Stück Holz genagelt, vorbei. So sind wir Menschen. So, wir haben Wahrheiten in unserem Leben und dann rücken Realitäten in unser Leben rein und wir sehen nichts anderes mehr, sondern haben nur noch das im Fokus. Wenn wir haben markante Stellen in der Bibel, was diese Ankündigung angeht, wenn wir uns Markus 8, Vers 31 anschauen, da hat Jesus sogar einen Streit mit Petrus um dieses Thema Sterben. Als Jesus erklärt, er muss sterben und Petrus ihm sagt, nein, das widerfahre dir nur nicht. Und dann Jesus ihm markant antwortet mit, hinter mich, Satan. Ganz ehrlich, wenn das jemand zu dir sagt, das merkst du dir doch eigentlich. Aber es war vergessen. Bei Petrus noch dazu, von der üblen Erkenntnis, wie wenig gehaltvoll das ist, was er als Glauben hat. Macht euch mal bewusst, was für eine Nacht Petrus hinter sich hat. Garten Gethsemane. Mehrfach, ihr schlaft schon wieder. Vielleicht auch selber dieses hin und her gerissen zwischen, was hat er denn, warum soll man nicht schlafen? Und auf der anderen Seite, wie kann ich einschlafen, wenn der Herr sagt, wacht und betet? Dann nochmal die Wiederholung von das widerfahre dir nur nicht, als Petrus das Schwert zieht und als einziger mutig genug ist, für den Herrn einzugestehen, dass er für ihn da ist und für ihn lebt und Jesus ihm sehr krass erklärt, nicht so. Was für ein Moment muss das gewesen sein, dass Jesus dieses Ohr aufhebt und Malchus wieder dran macht, ich meine ganz ehrlich. Und da hat Petrus schon eine Mega-Lektion mitgekriegt. Und dann kommt noch dieses dreimal Verleugnen. Ich mag es mir nicht vorstellen. Dieses, er ging raus und weinte bitterlich. Da ist alles zerbrochen. Und da vergisst du sowas wie, ich werde wieder auferstehen. Durch den Schmerz, durch das Entsetzen. Ich finde die Ostergeschichte so spannend. Ich habe euch auch auf euren Plätzen ausgeteilt, das Oster-Extrablatt vom Kurier der Zeit, von dieser Bibel im Zeitungsformat mit der Schlagzeile zu Ostern: Läufer bleibt vor dem Ziel stehen. Und wir haben heute die einmalige Gelegenheit, dass jeder von euch den Bibeltext quasi vor sich mitlesen kann, ist auf jedem zweiten Platz, also müsst ihr gegebenenfalls irgendwo den Text teilen oder ihr hört nur zu, aber wir finden hier an der Seite, ganz klassisch, wie das in der Zeitung ist, den Bibeltext hier aus dem Johannes 20 mit der Übersetzung der Basisbibel. Ich lese die mal vor. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel, da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Schön verschlüsselt, das, damit meint Johannes sich selbst, aber er will ein bisschen demütiger rüberkommen und deswegen sagt er einfach nur den Jünger, den Jesus besonders liebte. Wäre interessant, ob Simon Petrus und Johannes am gleichen Ort waren oder ob Simon sich abgesondert hatte, was ich fast mehr vermute aus anderen Stellen. Und denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht. Stellt euch das mal vor und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los. Aber der andere Jünger, aber ich, überholte Petrus und war als erster dort. Yay! Und er beugte sich vor und sah die Leinbinden da liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden da liegen. Wisst ihr, ich stelle mir das vor, ich sehe Petrus rennen. Johannes zieht an ihm vorbei. Petrus um die Kurve rum mit diesem typischen und dann weiter in die Grabkammer direkt rein. Johannes weiß gar nicht, wie ihm geschieht. So unterschiedlich, wie die zwei damit umgingen. Und er sah das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag nicht bei den Binden, es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst im Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Johannes geht schlussendlich doch noch rein. Aber wisst ihr, was ich so markant an dieser Stelle finde? Noch nicht mal das offene Grab zu sehen, reicht aus. Du musst reingehen. Johannes ist als erster angekommen und ich stelle die gleiche Frage, die ich vorher gestellt habe. Na und? Er war schneller.
Ui, toll.
Er hat nichts damit gemacht. Er guckt rein und wir wissen die Beweggründe nicht, warum er nicht reinging, aber wir sehen Petrus, wie er eben ist. Stürmisch und rennt direkt rein, geht rein. Wow. Johannes macht es dann auch und glaubt, wir müssen was damit machen, dass wir sehen, dass Jesus auferstanden ist. Das muss persönlich werden, das muss greifbar werden, das muss was mit dir machen. Sonst bringt es dir tatsächlich nichts. Ich möchte uns eine zweite Bibelstelle, auch nochmal eine längere Passage vorlesen, und zwar die Prophezeiung auf Jesus hin aus dem Jesaja. Ganz, ganz berühmte Stelle, für mich immer noch faszinierend und immer wieder, wie ein Prophet hunderte von Jahren davor so detailliert prophezeien konnte, was durch Jesus geschehen würde. Viele von euch werden diese Stelle kennen, aber ich lade euch ein, hört sie mal jetzt, wenn ich sie vorlese. Ihr habt sie auch ganz bewusst nirgendwo ausgedruckt. Nochmal an, als würde sie zum ersten Mal hören und zum ersten Mal hören, wie auf Jesus hin prophezeit wird. Das ist so unglaublich. Also geschichtlich nachweisbar viele hundert Jahre vor Golgatha niedergeschrieben. Jesaja 52, Abvers 13. Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, zur Unkenntlichkeit entstellt, sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen und Königen wird es die Sprache verschlagen, denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat, sie erleben, was sie noch nie gehört haben. Wer hätte geglaubt, was uns zu hohen Ohren gekommen ist, wer hätte für möglich gehalten, was der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? Er wuchs auf, vor seinen Augen wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheiten waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für ausgestoßen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Noch schöner die Elberfelder Übersetzung, die formuliert, doch er war durchbohrt um unserer Verfehlung willen. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt haben. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg, aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern. Bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute. Mit zahlreichen Leuten wird er sie teilen. Denn er hat sein Leben zum Tod preisgegeben. Und er ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Wow. Ich finde es so krass. Also inklusive dieses Durchbohrt, was da drin ist. Es war unmöglich, den Menschen zu verstehen, was geschehen würde. bis Golgatha geschah. Lasst uns den Moment vorstellen, als die Jünger plötzlich die Jesaja-Stelle das erste Mal mit Jesus in Verbindung gebracht haben. Keine Ahnung, ob die zusammen waren und einer rannte rein und sagt: Hey Leute, mega krass. Habt ihr jemals Jesaja 53 und plötzlich kommt das Ding. Hey, und dann haben wir so eine Passage da drin wie, er wird die Beute teilen mit vielen. Wisst ihr, das heißt nichts anderes als das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott. Die dürfen wir geteilt haben mit Jesus, wenn wir uns zu ihm zählen und wenn wir das tun, was schon damals mit dem Volk Israel geschah, als Mose die eherne Schlange aufrichtete, wenn wir Jesus anschauen. Wisst ihr, es ist notwendig, dass du zu Jesus hineingehst und ihn anschaust. Dass du anschaust, den, der für dich gelitten hat, und dass du annimmst, dass er für dich auferstanden ist und du mit ihm auferstehen wirst. Wisst ihr, das ist das starke Bild der Taufe. Wenn wir ins Wasser gehen und untergetaucht werden, symbolisiert das den Tod Jesu. Und wir erstehen mit ihm neu auf, wenn wir aus dem Wasser aufgehoben werden. Da beginnt das Leben in Ewigkeit. Wenn ich bei Taufen dabei bin, dieser Moment, wenn die Täuflinge hochkommen, ich merke, mir schießt jedes Mal Tränen in die Augen. So ein krasser Moment. Und das Alte bleibt im Wasser zurück. Es ist mit Jesus gestorben, weil, so lesen wir es im Römerbrief, wenn wir Anteil an seinem Tod haben, so auch an seiner Auferstehung. Aber du musst es zu was Persönlichem machen. Es reicht nicht, es kognitiv zu wissen. Ja, Jesus ist auferstanden. Du musst es nehmen. Ja, du musst was damit machen. Ich mache mal ein Beispiel. Wer von euch mag Schokolade sehr? Okay. Jetzt hoffe ich, dass ihr auch pragmatisch genug seid, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Miri, blöd für dich gelaufen. Du bist es jetzt. Und zwar, ich brauche dich jetzt für einen kleinen Gefallen, tut aber nicht weh. Und zwar, schau mal. Miri, was ich mir wünschen würde, ist, wenn du bitte von deinem Platz aufstehst, einmal da hinten rumläufst, zügig, und zu mir hier vorkommst. Also da hinten rum, zügig und zu mir vor. Guck mal, ja, wunderbar. Und jetzt stopp. Nein, bleib da stehen. Weil, warum solltest du jetzt weiterlaufen? Du bleibst jetzt stehen. Dann kriegst du es auch. Und wisst ihr, genauso unsinnig ist, wenn wir einfach nur zu... So ein Schokoladenhase macht nur Sinn, wenn du ihn dir schnappst und ehrlich gesagt dann auch aufpackst und herzhaft reinbeißt. Wichtig immer, Alufolie vorher abmachen. Ich spür's, während ich sag, hinten in den Wackenzähnen. Blompen. Wie unsinnig, jeder wird sagen, Peter, was für ein Schmarrn, läuft die Miri rum und bleibt kurz davor stehen und sagt, schön sieht er aus. Na, dann gehe ich mal wieder. Und würde zu, es macht keinen Sinn. Und wisst ihr, vielleicht sagt die Miri, der ist so schön, der ist so toll, ich mag den, aber er ist mir fast zu groß, ich teile ihn. Du genießt ihn, wunderbar, jeder Teil dieses Bildes funktioniert. Und du teilst ihn vielleicht mit anderen Leuten, weil du sagst, wow, das ist so kostbar, ich will, dass andere auch was davon haben. Das ist das Bild, aber ihr müsst, Leute, ihr müsst und auch wenn du dazugeschaltet hast über YouTube, ich bitte dich, bleib nicht vor dem Grab stehen. Bleib nicht an dem Punkt, jeder Fünfte glaubt, dass Jesus auferstanden ist, stehen. Sondern frag dich, was macht das mit mir? Wo nehme ich das und ergreife das? Dann kriegt das Ding Kraft. Und wisst ihr, ich finde es so faszinierend, dass wir dieses Bild von Jesus in uns aufnehmen, auch in der Osterbotschaft drin haben, am Gründonnerstag, als Jesus das Abendmahl austeilt. Und er sagt, nehmt mich auf. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Jesus spricht von sich und sagt, dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich, sagt Jesus, bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Es ist wichtig, ihn aufzunehmen. Was für ein starkes Bild. Was müssen die Leute drumherum gedacht haben um die Jünger? Was ist das für eine Mannschaft, die Brot isst und sagt, ich nehme Jesus auf? Es muss persönlich werden, es muss körperlich werden. So wie deine Sünde und deine Trennung von Gott körperlich war, muss die Verbindung zu ihm wieder körperlich werden. Und die Verbindung zu Gott ist in Jesus allein. Das starke Bild, Leute, für mich bis heute etwas, was mich zutiefst fasziniert, ist, dass in dieser Zeit kultisch, rituell, es ja unmöglich war, einfach zu Gott kommen zu können. Heute bist du nur ein Gebet weit von Gott entfernt. Versteht ihr, ihr könnt euch hier im Raum entscheiden, ich höre jetzt Peter nicht mehr zu und wende mich Gott zu und bete. Ist das nicht toll? Du kannst daheim YouTube ausschalten und kannst direkt auf Gott schalten und kannst mit ihm reden. Das ging damals nicht. Es gab nur einen Ort der Begegnung mit Gott und das war der Tempel in Jerusalem. Und dort war es nur dem Hohenpriester einmal im Jahr für einen Tag erlaubt, in die Gegenwart Gottes zu treten. So krass. Und dieser Zugang zu Gott war verhüllt durch diesen Vorhang vor dem Allerheiligsten. Wisst ihr, als sie Jesus gekreuzigt haben und die ganzen schriftgelehrten Pharisäer ihren Triumph hatten, weil sie dachten, dieser Gotteslästerer stirbt jetzt. Dieser Mensch, der es sich erdreistet zu sagen, er wäre der Sohn Gottes, der stirbt jetzt. Und parallel dazu entsteht dieses Erdbeben. Der Tempel wird erschüttert und dieser Vorhang reißt, wie wir in der Bibel lesen, von oben nach unten auseinander. Und plötzlich ist der Blick frei. Ich weiß nicht, ob sie Angst hatten, sofort zu sterben, als die, die im Tempel waren, plötzlich frei zu Gott Zugang hatten. Aber auch hier, guck nicht nur, sondern geh hin. Wenn du zu Gott kommen kannst, dann komm zu ihm auch. Dann komm in diese Arme. Wisst ihr, das ist Ostern. Das ist Karfreitag. Es sind die ausgebreiteten Arme Jesu, der sagt, komm. Es ist der Papa, der sich niederkniet, wenn sein Kind zu ihm rennt und sagt, komm. Vielleicht kennen das manche von euch als Eltern. Dieses Hinknien, Rennen und dein Kind kommt, rennt und du fällst nach hinten mit dem Kind um, wie du es in den Arm nimmst. Das ist Ostern und das ist Manifest. Da wird es persönlich. Dieser freie Zugang zu Gott, wisst ihr, für mich ist das so ein schönes Bild, das ist ein bisschen wie als ob ich einen VIP-Zugang habe und jetzt jederzeit meine Karte zücken kann und sagen kann, ich darf zu Gott. Wenn du in den Thronsaal des Himmels gehst durchs Gebet und die Engel an der Tür stehen, die garantiert ein breites Kreuz haben, das uns schwindlig wird, die sind nicht nackt und haben keine Baby-Look und schwirren in der Gegend rum, sondern ich vermute, das sind richtige Brecher. Und die stehen an der Tür, dass keiner reinkommt, und du kommst und zückst den VIP-Pass. Und du darfst rein. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dieser VIP-Pass kann zu einer Attitude werden, zu einer Haltung, die man uns ansieht. Ich habe das früher erlebt, als ich als Musiker unterwegs war und war total fasziniert davon. Wenn ich auf ganz großen Festivals war, wo auch ganz bekannte Bands waren aus den Medien, dann, je bekannter die Bands, desto höher werden die Sicherheitsvorkehrungen. Und dann ist dein VIP-Pass total wichtig, dass du überall hin kannst. Wir hatten dann immer diese AAA-Pässe. Das ist Access All Areas. Wenn du den Pass hattest, durftest du überall hin. Und dann bist du an diese Türsteher gekommen und die waren gnadenlos. Wenn du keinen Ausweis hattest, bist du nicht reingekommen. Und irgendwann habe ich festgestellt bei diesen Festivals, dass die meine Jungs und mich auch ohne Ausweis immer durchgelassen haben. Und ich kann mir das nur so erklären, dass wir so eine Haltung von wir sind Künstler getragen haben, dass die Türsteher eh gesehen haben, ja gut, die gehören dazu, das sieht man ja. Wisst ihr was? Ich glaube, wir dürfen diese Haltung haben, dass man um uns herum erkennt, die gehören dazu, das sieht man ja. Und ich glaube, dann wird unser VIP-Pass auch im Alltag so spannend, weil Menschen werden merken, bei dir ist irgendwas. Bist du ein VIP? Und wisst ihr was? Das sind wir. Wir sind Gott very important persons. Und wir haben immer freien Zugang. Ich liebe es. Wichtig ist aber, wir müssen diese Hand nehmen. Wir müssen diese Hand ergreifen und nicht einfach nur sagen, naja, es gibt diese Hand. Die ist schön, diese Hand. Ich mag diese Hand. Gott hat eine gute Hand. Es muss deine gute Hand sein. Es muss deine Hand sein, die du Gott gibst. Gottes gute Hand, die du nimmst, damit es praktisch wird. Und das tun wir im Gebet, indem wir uns Gott hingeben. Das tun wir, indem wir sagen, diese Sünde, die du getragen hast am Kreuz, das war meine Schuld. Und ich weiß, bis jetzt trennte es mich vom freien Zugang zum König der Könige. Aber durch dich, Jesus, bin ich ein VIP und darf durch. Und lasst euch nicht täuschen, Gott ist immer noch exklusiv. Es ist members only. Es ist nur für Mitglieder. Jeder kann Mitglied werden, aber du musst es sein. Und das ist eine Frage der Entscheidung. Das liegt alles in Ostern und es begeistert mich so. Es begeistert mich so. Ostern ist das größte aller Feste. Es ist so spannend, wir feiern Weihnachten und machen Geschenkedöns drumherum, aber Ostern, Leute, das ist wie, ich bin ja großer Kinofan und ich bin euch auch heute schuldig, irgendeinen Filmvergleich zu bringen, weil ich war noch nicht so weit. Jetzt komme ich dahin. Ich mag ja Filmreihen sehr. Ja, und nicht jeder Film wird besser von Teil zu Teil, aber es gibt ja auch Filmreihen, wo Filme gestückelt sind in mehrere Teile. Herr der Ringe oder für mich auch ein bisschen Marvel mit seinem Cinematic Universe. Da ist das so drin im MCU. Und da gibt es Leute, die sagen, oh ja, der erste Teil, der ist so gut. Und es stimmt, der erste Teil war richtig gut. Iron Man, super Film. Aber Leute, du hast es nicht gesehen, wenn du nicht Endgame gesehen hast. Der letzte Teil, das Finale. Wir feiern den ersten Teil, wir feiern Weihnachten. Das ist der erste Teil. Und der ist super. Gott wird Mensch, aber Leute, Ostern ist das Finale. Das ist die große Schlacht. Das ist der Gewinn. Das ist, Jesus wird offenbar als der, der er wirklich ist. König der Könige. Es ist so gut, dass wir als Erwachsene jetzt unter uns sind und die Kinder in ihre Gruppen gegangen sind. Denn die These, die ich jetzt aufwerfe, wäre unpraktisch, wenn Kinder da wären. Eigentlich sollten wir an Ostern die großen Geschenke auspacken. Eigentlich müssten die Kinder bei uns einfordern, wenn ihr konsequent seid in unserem Glauben, dann sind die Geschenke an Ostern größer als an Weihnachten. Aber es ist ein anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Nur Leute, Ostern ist wirklich das Ding, wir können es nicht genug groß feiern, dass Jesus lebt. Dass das Grab leer ist. Dass er auferstanden ist und dass er für dich lebt, wenn du ihn nimmst. Ich weiß, viele sitzen hier, die leben das. Aber ich bin wieder so von Neuem begeistert. Ich bin so von Neuem überwältigt von dem, was er ist für uns. Und ich lade uns ein, das wieder zu highlighten, was er für uns getan hat. Ostern ist unser goldener VIP-Pass zum Himmel. Und wir können den teilen, wisst ihr, so wie wir von diesem Schokohasen Teile anderen mitgeben können. Sie müssen irgendwann selbst die Entscheidung treffen, ob sie es nehmen wollen. Aber wir können die sein, die teilen. Ich weiß nicht, welcher Teil der heutigen Message für dich in irgendeiner Form ansprechend war. Ich möchte auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit geben und spreche das gerade auch raus in Richtung Podcast und auch in Richtung YouTube. Lass Ostern nicht vorbeigehen, ohne es persönlich zu machen. Jesus ist da und er will, dass diese Tat am Kreuz und die Auferstehung und der freie Zugang auch dein freier Zugang wird. Aber dafür musst du es für dich annehmen. Dafür ist dieses Blut für dich vergossen worden. Und dann ist diese Auferstehung auch für dich.